Die Glühwürmchen, ihr dürft jetzt auch nach unten gehen und dort eure Predigt hören. Ich starte mit dem Bibeltext, der heute der Predigt zugrunde liegt. Matthäus 6, die Verse 1 bis 8 und 16 bis 80. 18, oh, 80 wäre richtig viel, ne? Nehmt euch in Acht. Wenn ihr Gutes tut, dann tut es nicht öffentlich, nur damit ihr bewundert werdet. In diesem Fall dürft ihr nicht erwarten, von eurem Vater im Himmel belohnt zu werden. Wenn du einem Bedürftigen etwas gibst, posaune es nicht heraus, wie es die Heuchler tun, die in den Synagogen und auf den Straßen mit ihren Wohltaten angeben, nur um die Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen. Ich versichere euch, das ist der einzige Lohn, den sie jemals dafür erhalten werden. Wenn du jemandem etwas gibst, dann sage deiner linken Hand nicht, was deine Rechte tut. Gib in aller Stille und dein Vater, der alle Geheimnisse kennt, wird dich dafür belohnen. Und nun zum Beten. Wenn ihr betet, seid nicht wie die Heuchler, die mit Vorlieben in aller Öffentlichkeit an den Straßenecken und in den Synagogen beten, wo jeder sie sehen kann. Ich versichere euch, das ist der einzige Lohn, den sie jemals erhalten werden. Wenn du betest, geh an einen Ort, wo du alleine bist. Schließe die Tür hinter dir und bete in der Stille zu deinem Vater. Dann wird dich dein Vater, der alle Geheimnisse kennt, belohnen. Plappert nicht vor euch hin, wenn ihr betet, wie es die Menschen tun, die Gott nicht kennen. Sie glauben, dass ihre Gebete erhört werden, wenn sie die Worte nur oft genug wiederholen. Seid nicht wie sie, denn euer Vater weiß genau, was ihr braucht, noch bevor ihr ihn darum bittet. Wenn ihr fastet, so tut es nicht öffentlich wie die Heuchler, die blass und nachlässig gekleidet herumgehen, damit die Leute sie für ihr Fasten bewundern. Ich versichere euch, das ist der einzige Lohn, den sie jemals dafür erhalten werden. Wenn du fastest, dann kämme deine Haare und wasche dir das Gesicht. Dann wird niemand auf den Gedanken kommen, dass du fastest, außer deinem Vater, der weiß, was du in aller Stille tust, und dein Vater, der alle Geheimnisse kennt, wird dich dafür belohnen. Herr Jesus, ich bete, dass du uns heute Morgen diesen Text aufschließt. Herr, wir wollen mit offenen Ohren zu dir kommen und wir wollen dir sagen, dass du sehr gerne heute Morgen in unser Leben hineinsprechen darfst. Vater, ich bete, dass du uns hilfst, dass wir uns gut konzentrieren können und dass wir erleben, wie du heute einfach uns nahe bringst, was es heißt, in deiner Königskultur ehrlich vor dir und auch vor den Menschen zu leben. Amen. Das ist ein recht langer Text heute Morgen, aber wir schaffen das schon gemeinsam. Wir gehen ganz, ganz strukturiert vor. Am Anfang, oder uns allen, denke ich, ist ganz, ganz klar, dass es heute zum einen um das Geben geht, um das Beten und um das Fasten. Diese drei Dinge waren in der damaligen Zeit, als Jesus die Bergpredigt gehalten hat, ganz selbstverständlich. Das gehörte dazu, zu einem Leben von den Christen. Das war völlig normal, dass diese drei Aspekte gelebt worden sind. Deswegen hat Jesus da jetzt auch nicht viel Zeit mit verschwendet, erstmal motivierend zu kommen und zu sagen, hey, das gehört doch in euer Leben hinein, sondern es war total glasklar. Alle Zuhörer damals wussten, das gehört in mein Leben hinein. Man könnte auch sagen, das stand sozusagen auf ihrer christlichen To-Do-Liste. War total klar und normal, dass es da reingehört. Wir sehen in diesem Text, dass da ein ganz einfaches Muster sich immer wiederholt. Jesus sagt uns bei jedem dieser drei Beispiele, wie wir es nicht tun sollen. Dann sagt er uns, wie wir es stattdessen tun sollen. Und er zeigt uns dann auch die die Folge auf von unserer Handlung. Er zeigt uns die jeweilige Konsequenz auf. Er zeigt uns den Lohn auf. Jesus spricht hier von dem Lohn. Und genau dieses Muster werden wir uns heute Morgen ein bisschen ansehen. Denn wir wollen ja nicht nur wissen, was zur Königskultur dazugehört, sondern wir wollen Sonntag für Sonntag mehr erleben und entdecken, wie wir in dieser Königskultur leben sollen. Mir ist beim Lesen als allererstes immer wieder dieser Begriff Heuchler aufgefallen. Heuchler, das sind ja glasklar die Personen in diesem Text, die hier auf der Anklagebank stehen, ne? oder sitzen. Auf einer Bank sitzt man. Genau, also die sitzen auf der Anklagebank, die Heuchler. Und deswegen macht es total Sinn, sich einmal zu überlegen, was ist denn ein Heuchler? Was macht ein Heuchler aus? Gibt es Heuchler heute auch noch? Und ich glaube, ja, es gibt auch Heuchler heute noch. Und deswegen ist es für uns auch sehr relevant, dieser Text. Ein Heuchler ist eine Person, die vorgibt, etwas zu sein, was sie eigentlich gar nicht wirklich ist. Ein Schauspieler sozusagen. In der damaligen Zeit wurden tatsächlich Schauspieler auch als Heuchler bezeichnet. Das war ein und derselbe Begriff. Ein Heuchler ist eine Person, der eine falsche Identität annimmt. Eine Person, die eine Maske trägt. Man könnte auch sagen, es ist eine Person, die mehr Schein als Sein ist. Die versucht, etwas darzustellen, was sie eigentlich gar nicht so wirklich ist. Ihr Herz stimmt nicht mit der äußeren Handlung überein. Zwischen dem Herzen und der Handlung, dem äußeren Tun, ist kein Gleichheitszeichen, sondern dieses Ungleichheitszeichen. Da ist kein Gleichgewicht da. Ein Heuchler, könnte man auch ganz, ganz schlicht und ergreifend sagen, ist jemand, der nicht ehrlich ist, der nicht echt ist, der lügt. Und Jesus warnt uns in diesem Text ganz, ganz krass und bei all den drei Punkten davor, passt auf, seid nicht wie die Heuchler. Ich denke, man könnte tatsächlich auch ganz, ganz stupide übersetzen, passt auf, seid nicht wie die Lügner. Dass Jesus in dieser sehr, sehr wichtigen Predigt, die er hält, auf diesen Punkt uns aufmerksam macht, finde ich, ist sehr, sehr spannend. Das zeigt ja, dass wir, die wir in dieser Königskultur leben, tatsächlich auch in dieser Gefahr stehen, ein heuchlerisches Leben zu führen. Das heißt, es besteht die Möglichkeit, dass wir geben und trotzdem ein Schauspieler sein können. Wir können beten und trotzdem lügen. Wir können fasten und trotzdem das Ziel verfehlen. Ich glaube, jetzt wird es langsam spannend, denn wir merken, dass auch für uns da nicht immer alles ganz, ganz glasklar und einwandfrei ist. Ich glaube, die grundsätzliche Frage, die wir uns heute Morgen stellen sollten, ist, ob unsere Herzenshaltung mit unseren Handlungen übereinstimmt. Ist da ein Gleichheitszeichen zwischen meinem Herzen und dem, was ich tue? Bin ich ehrlich oder bin ich versucht, ein Schauspieler zu sein? Wir gehen mal Schritt für Schritt die einzelnen Punkte durch, die Jesus uns hier in seiner Predigt zeigt. Das Geben. Als erstes thematisiert er das Geben. Und damals war es so, dass das Geld für Bedürftige in der Öffentlichkeit gegeben wurde. Da war das so, dass nach dem Gottesdienst in der Synagoge jemand aufstand und sagte, ich gebe den Betrag XY. Und dann stand der Nächste auf und ich gebe den Betrag. Und je höher dieser Betrag war, desto mehr Ansehen bekam die Person, desto mehr stach diese Frömmigkeit hervor. Und das war tatsächlich so, dass wenn ein sehr, sehr hoher Betrag weitergegeben wurde, dann durfte diese Person auf so eine Art Bühne kommen und sich neben dem Rabbi setzen. Und dann kam ein Gemeindediener und blies mit der Posaune, und wer schon mal eine Posaune gehört hat, das hört man schon ordentlich, der blies da rein. Und somit haben alle mitbekommen, boah, wird gerade richtig viel gegeben. Da war jetzt einer, der war so richtig großzügig. Das war damals Gang und Gäbe. Und so wurde gegeben. Und da weist uns Jesus darauf hin und sagt, hey, macht's nicht so. Gebt nicht so, wie das damals gegeben wurde. Nur damit ihr gesehen werdet. Nur damit euch die Leute bewundern. Und macht's auch nicht, um euch irgendwie frei zu kaufen, um ein Häkchen auf eurer christlichen To-Do-Liste zu tun, abzuhaken. Jesus prangert hier also nicht das Geben an sich an und sagt, vergesst das, braucht ihr alles nicht mehr, sondern Jesus prangert hier das Wie an, die Herzenshaltung und wie gegeben wurde. Denn das Geben an Bedürftige sollte viel, viel mehr aus der Liebesbeziehung von Gott motiviert sein. Aus der Liebe zu Gott. Und es sollte nicht daraus motiviert sein, dass ich als Person am Schluss gut dastehe vor den Menschen. Auch beim Beten hatte sich etwas eingeschlichen, wo Jesus hier jetzt die Leute darauf hinweist und sagt, so habe ich mir das nicht gedacht. Damals war es klar, dass an drei festen Zeiten gebetet wurde. Und es wurde auch in der Öffentlichkeit gebetet. Und wir haben in den letzten Predigten immer schon gehört, dass die Pharisäer es so richtig gut machen wollten. Die Pharisäer, die wollten einfach echt ihr Bestes geben. Und die waren einfach in der Versuchung, immer wieder überall noch so eine Schippe mehr draufzulegen. Und genau dieser Versuchung sind sie an diesem Punkt auch ein Stück weit unterlegen und haben eine Art Zusatzprogramm entwickelt. Das heißt, sie haben, wenn sie gebetet haben, dreimal ein 18-Bitten-Gebet gesprochen. Und das war 10-mal so lang wie das Vaterunser. Da könnt ihr euch ungefähr überlegen, wie lange das gedauert hat. Sie haben 2-mal das Glaubensbekenntnis gesprochen. 1-mal reichte nicht, 2-mal. Sie haben, auch wenn sie Tischgebete gesprochen haben, das nochmal gesprochen. Und bei jedem Anlass wurden die Lobpreisungen Gottes gesprochen. Und ihr merkt, die haben einfach immer noch mal mehr getan, als eigentlich so nötig gewesen wäre. Und genau aus dieser Praxis und auch aus diesem nach außen scheinen kommt auch dieser Hinweis: Hab Acht vor dieser Plapperei. Hört auf mit dem, dass ihr einfach nur gut ausformulierte Worte sprechen müsst oder Dinge und auswendig gelernte Sätze nur häufig genug wiederholen müsst. Das ist die Art vom Reden, vom Beten mit mir, wie ich das gar nicht möchte, sagt Gott. Das ist nicht das, was ich möchte. Ich will kein gedankenloses Reden. Ich will keine auswendig gelernten Sätze von euch hören. Jesus prangert auch hier nicht das Beten an sich an, sondern die Art und Weise, wie gebetet wird. Das Gebet an sich sollte immer das Zweck haben, dass wir die Intimität mit Gott pflegen, dass wir diese Beziehung zu Gott pflegen und nicht dazu sein, dass die anderen Menschen hören, wie unglaublich fromm und gut ausformuliert ich mit meinem Gott spreche und mir dann womöglich noch auf die Schulter klopft und sagen, hey, das war jetzt aber extrem fromm, wie sich das angehört hat. Die Anerkennung, das ist das, was Jesus anprangert. Und das Letzte, was er hier mit in den Text nimmt, ist das Fasten. Die Juden haben 2-mal in der Woche gefastet. Und auch da hat sich irgendwie seltsame Praxisen rausentwickelt. Wenn du damals gefastet hast, dann hast du dich nicht gewaschen. Und dann hat man sich mit Asche so beschmiert. Und Asche ist dunkel, ne? Das sieht man. Und wenn du gefastet hast, dann bist du auch barfuß durch die Gegend gelaufen. Und jetzt ein ganz entscheidender Faktor: dann hast du ganz traurig geguckt. Irgendwie hat dein Gesicht gesagt, ich faste. Durch all diese Praktiken war also jedem klar, okay, diese Person, die fastet jetzt. Die ist jetzt wirklich richtig, richtig fromm. Und das Ganze wurde nach außen getragen. Und auch da ist wieder Jesus derjenige, der sagt, es geht mir nicht um dieses Äußere. Es geht mir nicht darum, dass ihr äußerlich das Fasten irgendwie zur Schau stellt, sondern es geht mir um euer Innerstes. Es geht beim Fasten darum, sich vor Gott zu demütigen. Und es soll kein Zeichen sein, nach außen für die Menschen, ach guck mal, wie fromm die oder der doch ist. In der Vorbereitung ist mir aufgefallen, dass durch dieses Heuchlerische, durch dieses lügnerische Verhalten der Menschen die eigentliche Tat an Bedeutungslosigkeit verlieren kann auch. Dass der eigentliche Wert, das eigentliche Ziel dessen, dass ich gebe, dass ich bete, dass ich faste, oder was auch immer noch auf deiner christlichen To-Do-Liste steht, dass da der Ziel verfehlt ist, das Ziel verfehlt ist. Und dass ich tatsächlich sogar, wenn ich da falsch aufgestellt bin, dass es dazu führt, dass diese eigentlich guten Taten zu Attraktionen für Menschen werden. Und dass sie dafür nutzen, dass ich gut dastehe, aber dass es das eigentliche Ziel total verfehlt ist. Und Jesus sagt, dass wir da aufpassen müssen. In diesem Text warnt er uns davor. Er warnt uns davor, dass wir nicht nur etwas tun, um außen gut dazustehen, vor Menschen gut dazustehen, oder etwas zu tun, weil es auf unserer christlichen To-Do-Liste steht, weil man das ja so macht als Christ, sondern er warnt uns davor und sagt, passt auf euer Herz auf. Und er spricht von einem Lohn, dass die Menschen einen Lohn bekommen. Und auf das Thema Lohn werde ich gleich noch einmal eingehen. Aber ich glaube, dass bevor wir uns mit dem Lohn beschäftigen, müssen wir uns damit beschäftigen, was treibt uns denn an? Was treibt uns an oder anders gefragt, wer soll mein Publikum sein? Die Menschen oder Gott? Wir alle müssen uns zwischendurch mal mit unseren eigenen Motiven hinter unseren Taten auseinandersetzen. Motiv, das Wort, das kommt von dem Wort Motor. Und ein Motor ist etwas, was uns antreibt. Und die Frage an dieser Stelle, wo ich mich echt mit konfrontiert fühle, ist die Frage, was treibt dich an, Annika? Kannst du jetzt deinen Namen auch gerne einsetzen. Ist es das Lob, die Anerkennung der Menschen? Mein persönlicher Heißhunger nach menschlicher Ehre? Der Wunsch zur Selbstdarstellung? Mein Stolz, mein Ego? Vielleicht ist es auch der Wunsch bzw. das Bedürfnis, aus Pflichtgefühl all die To-Dos auf der christlichen Liste abhaken zu können. Oder das Bedürfnis, dass wir uns einfach gut fühlen, wenn wir da ein Häkchen hintermachen können. An dieser Stelle, dieses Gutfühlen, kann unser Herz manchmal richtig subtil sein. Wir können im Verborgenen geben und uns dennoch selbst ein Stück weit daran ergötzen und uns selbst auf die Schulter klopfen und sagen, ist gut gemacht, Annika. Gut, dass der Schein auf dem Gemeindekonto gelandet ist. Kennt ihr das? So, ihr müsst jetzt nicht nicken oder so. Aber Jesus kannte von der Problematik, weil er schreibt in diesem Text nämlich, wenn du jemandem etwas gibst, dann sage deiner linken Hand nicht, was deine rechte tut. Das ist genau dieser Punkt. Ja, mach es nicht, damit du selbst gut da dastehst, sondern mach es aus der Liebesbeziehung zu Gott heraus. Vielleicht ist das oder das ist der Antreiber, den wir haben sollten. Das ist der Motor, den wir bei all dem haben sollten. Und ganz, ganz viele von euch würden bestimmt sagen, na klar, im ersten Moment, mich treibt die Liebe zu Gott an. Aber ich möchte euch ermutigen, einen Punkt zu machen, innezuhalten und da einmal ehrlich vor Gott und vor dir zu sein und da nicht zu schnell drüber hinwegzugehen. Gott sieht in unser Herz und es kommt ihn einzig und allein auf unser Herz an. Und Jesus wusste von unseren Herausforderungen mit unseren eigenen Motiven. Und deswegen hat er das gesagt. Deswegen hat er einen Finger an diesen Punkt draufgelegt in seiner Bergpredigt. Und deswegen macht es Sinn, sich heute nochmal damit auseinanderzusetzen. In 1. Samuel 16, 7 steht, der Herr entscheidet nicht nach den Maßstäben der Menschen. Der Mensch urteilt nach dem, was er sieht. Doch der Herr sieht ins Herz. Gott sieht ins Herz. Und das ist auch das, was immer wieder kommt. Das ist das, was immer wieder in dem Predigttext uns gesagt wird. Ich sehe ins Herz hinein. Was ist es, was uns antreibt in diesen drei Bereichen? Auch da gehen wir noch einmal ganz sauber durch. Das Geben. Bist du angetrieben beim Geben von der Liebe Gottes, von der Liebesbeziehung zu Gott? Gibst du, weil Gott dich beschenkt hat? Weil er dich berührt hat? Gibst du damit seine Liebe durch dich weiterfließen kann? Und hier sollte nicht so sehr die Frage sein, was deine Hand tut, sondern viel, viel mehr, was dein Herz dabei denkt. Die Liebe und die Dankbarkeit zu Gott sollte uns antreiben, etwas zu geben. Ist das bei dir der Grund, weswegen du gibst? Oder gibst du, weil es einfach irgendwie dazugehört und auf der besagten To-Do-Liste steht? Oder gibst du vielleicht sogar, weil du dich in den Himmel einkaufen möchtest? Das wird natürlich keiner so sagen. Aber schau mal in dein Herz hinein. Oder hast du echt Freude daran, zu geben, in dem Moment, wo ganz, ganz viele es mitbekommen? Du bist also kein Kandidat, der ganz, ganz leise das Portemonnaie rausnimmt und etwas in diese Schächtelchen hineintut, sondern bei dir hört man es klimpern, klirren und so, dass alle sagen, boah, echt jetzt, hast du gesehen, wie viel der gegeben hat. Genau, sein ganzes Kleingeld. Wisst ihr, das ist das, was Jesus nicht möchte. Jesus sagt uns klar in dem Text, wie wir es tun sollen. Wir sollen im Verborgenen geben. Wir sollen so geben, dass niemand es mitbekommt. Und das können wir, wenn wir es aus der Liebesbeziehung zu Gott heraus tun. Das ist das, wozu Jesus uns hier aufruft. Und dann sind wir ehrlich. Wie sieht das denn beim Gebet aus? Das Gebet ist das Zwiegespräch zwischen Gott und mir. Und durch das Gebet pflege ich die Intimität mit Gott. Ich glaube, dass Gott möchte, dass wir von dem Wunsch angetrieben sind, einfach Zeit mit ihm zu verbringen. Das soll uns antreiben. Und das ist das, wonach Gott sich sehnt bei dem Punkt des Gebetes. Wie sieht denn das bei dir aus? Treibt dich das an? Oder machst du auch das einfach nur in dem Wissen, weil man es halt so tut? Vielleicht machst du es auch nur, damit andere dich hören, wie toll du betest, wie großartig und wie lang und wie einwandfrei du mit deinem Gott sprechen kannst. Oder mal anders gefragt, hast du auch dann Zeiten mit Gott, wenn du ganz alleine bist? Oder nur dann, wenn wir auf Gemeindefreizeit sind und alle mitkriegen, wie du mit deiner Bibel und deinem Herrn in den Wald gehst? Ein ganz, ganz kurzer, der kommt erst noch. Jesus sagt uns, dass wir alleine sein sollen, wenn wir beten. In einer anderen Übersetzung heißt es, dass wir in unser Kämmerlein gehen sollen. Unser Kämmerlein, bin ich nur mit meinem Gott. Und dann mache ich die Tür zu und dann bin ich alleine da. Und dann pflege ich die Beziehung zu Gott. Das ist das, wo Jesus uns so aufruft. Und das ist das, was er möchte. Und jetzt der kleine Einschub. Jesus ist kein Gegner von Gebetsgemeinschaften. Ganz fett unterstrichen. Aber sein Fokus liegt darauf, dass wir beten, auch mit anderen zusammen, um mit ihm zu sprechen und nicht, um gut vor anderen dazustehen. Nächste Woche werden wir noch viel, viel mehr über das Thema Gebet hören, deswegen gehe ich da jetzt gar nicht so weit drauf ein. Fasten, warum fasten wir? Wir sollten fasten, weil wir uns vor Gott demütigen wollen. Wir verzichten freiwillig auf etwas, um uns in Disziplin zu üben. Die Liebe zu Gott treibt uns an, unser Leben an einem Punkt einzuschränken, um uns mehr auf Gott zu fokussieren. Ist es bei dir so? Oder machst du das, weil man das halt macht, wenn die Gemeinde Gebetswochen hat? Oder weil es irgendwie auch praktisch ist, ne? Für die Figur? Oder machst du das vielleicht auch so, dass andere das mitbekommen, dass du hier sonntags morgens sitzt, dein Magen knurrt, du bist so ein bisschen abgerockt, würde man sagen, so ein bisschen schlurig und der Nachbar setzt sich und sagt, hey, geht's dir nicht gut? Ach, eigentlich schon, aber ich faste so. Wow. Merkt ihr? Wir sollen fasten, sodass es niemand mitbekommt. Dazu ruft Jesus uns auf. Wir sollen es tun, ohne es an die große Glocke zu hängen. Unterm Strich kann man diese Liste, das Beten, das Geben, das Fasten, das Hände heben beim Lobpreis, das Lobpreis machen sowieso oder was auch immer du auf deiner Liste stehen hast, da jetzt anschließen. All das sollen wir nicht tun, damit wir die Bewunderung von Menschen bekommen, sondern damit aus der Liebesbeziehung zu Gott. Das ist das, wonach Gott sich sehnt. Und dann stimmt unser Herz auch mit unserer Handlung überein. Dann sind wir keine Lügner mehr. Dann sind wir ehrlich und authentisch vor Gott und vor den Menschen. Jesus berichtet uns jetzt von diesem Lohn, dass alle drei Handlungen einen Lohn bekommen. Und beim Lohn ist es so, dass man ihn nur einmal ausgezahlt bekommt. Wenn ihr einen Chef habt, der euch den Lohn zweimal für dieselbe Handlung auszahlt, dann dürft ihr nachher gerne zu mir kommen und mir einen Tipp geben. Eigentlich ist es aber nicht so. Ein Lohn bekommt man immer nur einmal. Und genau dieses Bild greift Jesus hier auch auf. Und hier geht es nicht so sehr um den Lohn von einem Arbeitsverhältnis, sondern um Anerkennung. Viel, viel mehr um Anerkennung, so wie es ein Kind von seinem Vater bekommt. Und Achtung an dieser Stelle. Jesus greift hier den Lohn, den Aspekt des Lohnes auch nicht auf, um zu sagen, der Lohn soll der Motor sein. Deswegen, damit ihr den Lohn empfangt, sollt ihr das und das tun. Sondern der Lohn ist einfach die logische Konsequenz eures Handelns. Und da gibt es zwei Möglichkeiten. Die erste Möglichkeit ist, dass wir den Lohn von Menschen bekommen. Das passiert, wenn wir tatsächlich es einfach alles tun, damit wir gut dastehen vor anderen. Dann bekommen wir die Anerkennung, bekommen wir den Applaus, dann bekommen wir das Wohlwollen. Und jetzt mal Hand aufs Herz, das fühlt sich schon echt gut an, oder? Ihr seid alle so heilig, ihr nickt noch nicht mal. Also ich finde, das fühlt sich tatsächlich manchmal erschreckend gut an. Und genau da steckt die eigentliche Versuchung. Prüf dich doch mal selbst. Was tust du? Alles nur, damit du vom Menschen gut dastehst. Was tust du, damit Menschen gut über dich denken? Was tust du, damit du von Menschen gesehen wirst? Und hier merken wir, wie unser Ich echt Tendenzen hat, groß in uns zu werden und wie wir in der Gefahr stehen, zum Selbstdarsteller zu werden. Wir bekommen dann den Lohn von den Menschen, wir bekommen den Applaus, aber damit ist auch gut. Das war's dann. Bei Gott, der in unser Herz hineinsieht, der das Äußere überhaupt nicht braucht, der kein Schauspieler braucht, der unser Herz sieht und unsere Herzensmotivation prüft, da werden wir auch belohnt. Und das ist wie eine Umarmung des himmlischen Vaters, so habe ich in einem Buch gelesen. Und ich fand es sehr, sehr schön, dass der himmlische Lohn, die Umarmung, die Anerkennung von meinem himmlischen Vater ist. Das ist das, wo Gott mich mit belohnen möchte. Wisst ihr, Gott hasst Schauspiel. Gott liebt die Ehrlichkeit. Schon in den 10 Geboten weist Gott uns darauf hin, dass wir nicht lügen sollen. Gott möchte nicht deine Maske sehen. Er möchte nicht sehen, wie du schauspielerst. Er möchte deine Echtheit sehen. Ich glaube, Gott zerreißt es so zwischendurch immer mal das Herz, sein Herz, wenn wir anfangen, ihm etwas vorzuspielen. Nur weil wir meinen, das müsste man so tun. Ich als Mama merke das, wenn meine Kinder mir etwas vorspielen und ich weiß, das ist jetzt eigentlich gar nicht, was ihnen entspricht. Und mich macht das nicht glücklich. Mich macht das eher traurig. Und ich glaube und ich weiß, dass es Gott genauso geht. Gott möchte nicht, dass wir ihm etwas vorspielen. Vielleicht kennt ihr Beziehungen und Freundschaften, in denen man einfach ehrlich sein kann. Das ist ein absolut befreiendes Erlebnis. Da kann man auf dem Sofa rumlungern, da kann man die Freunde einladen, wenn man nicht aufgeräumt hat, da kann man sogar im Jogginganzug Freunde empfangen. Da kann man einfach echt sein, so wie man ist. Und da darf ich auch erzählen, was in meinem Herzen vor sich geht. Ganz egal, ob ich stolz darauf bin oder nicht. Und genau so eine Beziehung wünscht Gott sich zu dir und mir. Genau dieses Echtsein wünscht Gott sich zu dir und mir. In der Beziehung zu Gott haben wir nämlich die Freiheit des Ehrlichseins. Dort dürfen wir diese Freiheit des Ehrlichseins erleben. In Galater 5,13 steht, ihr seid berufen, liebe Freunde, in Freiheit zu leben. Das ist das, was die Königskultur ausmacht. Das ist das, worum es geht. Und ich glaube, dass nicht nur Gott diese Sehnsucht in sich trägt, dass seine Kinder ehrlich und aufrichtig zu ihm kommen, sondern ich glaube auch, dass wir Menschen eine Sehnsucht danach haben, dass wir uns ehrlich begegnen, dass wir ehrlich voreinander sind. Und ich glaube, dass wir als Gemeinde an diesem Punkt eine Dynamik haben können oder ein Potenzial haben, was wir noch bergen dürfen, wenn wir lernen, ehrlich voreinander zu sein. Dann kann aus unserer Gemeinde eine ganz neue Dynamik von Beziehungen entstehen. Vielleicht denkst du jetzt, hey Annika, wenn du wüsstest, wie es in meinem Herzen aussieht, dann würdest du das nicht sagen, das willst du gar nicht wissen. Doch, dann würde ich genau das auch sagen und ich würde dich immer weiter ermutigen, dass du wirklich ehrlich vor Gott bist. Denn Gott liebt dich nicht wegen deiner Perfektion, sondern er liebt dich einfach, weil du du bist. Hauptsache, du bist ehrlich von ihm. Bei mir ist es auch so, ganz egal, welchen Mist meine Kinder gebaut haben. Da finde ich nicht gut. Aber es ist halb so schlimm, wenn sie ehrlich zu mir sind und wenn sie mir sagen, was Sache ist, was schiefgelaufen ist. Und bei Gott ist es genauso. Gott kann viel besser mit unserer Unperfektheit umgehen als mit unserem Schauspiel. Gott liebt dich, Punkt. Oder besser Ausrufezeichen. Gott sehnt sich in erster Linie nicht nach deinen Gebeten, nach deinem Geben, nach deinem Fasten oder deinen frommen Handlungen. Gott sehnt sich im Grunde nach deinem echten Herzen, nach deiner Ehrlichkeit, nach dem, wie du bist. Im Psalm 139, 23 steht, erforsche mich Gott, erkenne mein Herz, prüfe mich und erkenne meine Gedanken. Schon mutig, das zu sagen. Aber zu jeder Beziehung und auch zu der Beziehung zu Gott gehört, dass wir ehrlich zu ihm sind. Und dass wir Vertrauen haben und ihm sagen können, so sieht's aus. Bitte hilf mir daraus. Und wir können aus der Gnade Gottes tatsächlich leben. Du kannst dir dem Angenommensein von Gott zu 100% sicher sein. Denn er hat dich schon geliebt, als du ihn noch überhaupt gar nicht geliebt hast. Römer 5, 8. Gott dagegen bewies uns seine große Liebe dadurch, dass er Christus sandte, damit dieser für uns starb, sterben sollte, als wir noch Sünder waren. Gottes Liebe klagt dich nicht an. Gottes Liebe ist zu 100% für dich. Gott liebt dich und nicht deine Taten. Gott liebt dich und nicht dein Schauspiel. Ich glaube, dass Gott uns heute Morgen mit der Ehrlichkeit vor Gott und vor den Menschen konfrontiert möchte. Und dass jeder von uns heute Morgen herausgefordert ist, sein Herz zu überprüfen. Wir feiern jetzt gleich das Abendmahl und das ist eine gute Gelegenheit, unser Herz Gott hinzulegen. Es dem Psalmisten gleich zu tun und zu sagen, erforsche mich Gott und erkenne mein Herz. Prüfe mich und erkenne meine Gedanken. Vielleicht sind dir ein oder zwei Punkte aufgefallen, an denen du gemerkt hast, dass du dich mehr von Menschen abhängig machst als von Gott. Dann sei ehrlich zu Gott. Leg deine Maske vor ihm ab und nenne diesen Punkt möglichst konkret ihm. Und dann empfange seine Vergebung. Genau für diesen Moment ist Jesus am Kreuz für dich gestorben, damit du Vergebung empfangen kannst und dann in aller Aufrichtigkeit und Ehrlichkeit zu deinem König kommen kannst. Vielleicht hast du auch gemerkt, dass deine Motivation, Menschen zu gefallen, viel größer ist, als von Gottes Liebe angetrieben zu sein. Dann bring auch das ehrlich zu ihm und sei ganz offen. Sag ihm, dass du heute gemerkt hast, dass du zwar gibst, betest, fastest, aber dass deine Handlungen eigentlich nicht aus der Liebesbeziehung zu ihm motiviert sind. Dafür ist Jesu Blut geflossen. Und du wirst den Lohn empfangen und wirst erleben, wie Gott dich bildlich gesprochen in den Arm nimmt. Vielleicht ist dir auch bewusst geworden, dass du nur betest, gibst und fastest, weil es auf deiner christlichen To-Do-Liste steht. Auch das solltest du heute Morgen Gott geben und bringen. Halt es ihm hin Und du wirst erleben, wie Jesus dich da in die Freiheit, in das authentische Leben mit ihm führt. Jesus ist für dich und für mich am Kreuz gestorben, damit wir all unser Schauspiel beiseite legen können, damit wir befreit werden von diesem lügnerischen Leben. Aber du hast die Wahl, ob du dein Herz Jesus hinlegst, ganz offen, oder ob du es nicht hinlegst. Gott hasst Heuchelei, aber er liebt Ehrlichkeit. Lass uns diese Tatsache sowohl für unsere Beziehung zu Gott, aber auch für unsere Beziehung zueinander verinnerlichen und ehrlich miteinander umgehen. Unser König steht nicht auf Äußerlichkeiten. Er lässt sich nicht davon täuschen. Unser König sieht ins Herz und es kommt auf sein Herz, auf dein Herz drauf an. Ich möchte jetzt einladen, dass wir aufstehen und dass jeder so persönlich eine Zeit hat, wo er persönlich zu Gott sagt, ich gebe dir mein Herz, ich lege es dir hin. Sei möglichst ehrlich an diesem Punkt vor Gott. Gott freut sich über nichts mehr, als wenn du jetzt, hier und jetzt ehrlich bist zu ihm. Danach werden wir ein Lied singen und zum Abendmahl übergehen. Und ich möchte dich so sehr ermutigen, dass du heute Morgen das Brot in dem Bewusstsein isst und den Saft in dem Bewusstsein trinkst, dass er es dir ermöglicht hat, ehrlich vor ihm zu stehen. Was für ein Geschenk, was für ein Grund zu feiern, dass wir ehrlich vor unserem Gott, vor unserem König sein dürfen. Ich möchte schließen mit dem Vers des Psalmisten, erforsche mich Gott und erkenne mein Herz. Prüfe mich und erkenne meine Gedanken.